Also, herzlich willkommen zum erfolgreichsten Trierer Basketball-Podcast der Welt. Herzlich willkommen zu Staffel 2. Herzlich willkommen zum Podcast. Wir sind zurück nach langer, langer Pause. Knapp 4 Monate sind seit den Playoffs der vergangenen Spielzeit vergangen. Und es sind noch knapp 4 Wochen bis zur nächsten Spielzeit. Und da haben wir uns gedacht, das Ganze jetzt mal wieder etwas regelmäßiger dann für euch zu produzieren und für euch am Start zu sein und euch Bock zu machen dann auf die neue Saison. Ich bin natürlich nicht alleine. Max Theis, mein Co-Kommentator, Co-Podcast-Kollege, ist weiterhin auch am Start. Hi Max, wie geht's dir?
Hi Marc, ja, mir geht's gut. Die lange Basketballpause hat ehrlich gesagt ein bisschen gut getan. Umso mehr freue ich mich jetzt wieder, ja, mich sehr viel und sehr intensiv mit den Gladiators etc. zu befassen, zu beschäftigen, Dinge zu diskutieren mit dir, mit Gästen, wie auch heute schon. Wir haben heute direkt unseren ersten Gast dabei. Wir freuen uns, den Head Coach der Gladiators direkt in unserer Comeback-Folge am Start zu haben. Hallo Pascal.
Grüßt euch. Ich musste ja 4 Wochen warten, bis wieder was ist. Ich habe ja die ganze Zeit gewartet, aber ihr konntet ja nicht. Ich hatte ja Zeit. Nein, danke, dass ich da bin und freue mich drauf.
Auf heißen Kohlen gesessen. Ja, von uns vielleicht noch ein kleines Statement vorweg. Wir haben es zwischendrin mal auf Instagram geschrieben. Tut uns leid, dass wir jetzt wirklich so eine lange Pause hatten und auch direkt nach den Playoffs da keine weitere Folge kam, die ihr vielleicht erwartet hättet. Aber es gab sowohl bei Max als auch bei mir ein paar private Dinge. Da waren Krankheiten dabei. Ich bin vor kurzem Vater geworden und da waren einfach so ein paar Sachen, wo wir dann keinen Kopf mehr für Basketball hatten in der Zeit. Und wir freuen uns, denke ich, beide, wie Max gesagt hat, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und wie könnte man dann die erste Folge von Staffel 2 besser starten, als dann direkt mit dem Headcoach? Da sind wir direkt an der Quelle und können all unsere Fragen loswerden, die euch da draußen bestimmt auch interessieren. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch chronologisch mal an, dann gehen wir mal die 4 Monate zurück und überlegen mal oder stellen uns mal vor, wir hätten direkt einen Tag nach dieser verlorenen Playoff-Serie gegen Leverkusen aufgenommen und hätten dich so ein bisschen gefragt, Pascal, was nimmst du jetzt aus dieser Serie mit, wie war die für dich und was sind so vielleicht die Sachen, die man daraus lernen kann für die nächste Saison?
Also ich glaube, einen Tag nach der Playoff-Serie, ich glaube, da hätte ich den Computer durchs Wohnzimmer geschmissen. Das tat sehr weh. Ja, also es tat extrem weh, wie wir verloren haben, dass wir verloren haben. Leverkusen hat das gut gemacht. Ja, das muss man sagen. Man darf die nicht unterschätzen oder die Leistung da kleinreden, aber trotzdem wollten wir alle mehr und ist es extrem, es tut weh. Also ein Tag danach, es tut weh. Jetzt 4 Monate danach würde ich sagen, okay, das ist, was wir da erreicht haben, darauf kann man stolz sein. Ich glaube, war beste Hauptrundenplatzierung. Das sind Sachen, da kann man stolz drauf sein und das sind die Sachen, die ich da mitnehme, beziehungsweise auch ein bisschen, jetzt ist mehr Stolz, aber ich will nächste Saison auf jeden Fall auch am liebsten Leverkusen in den Playoffs.
Ja, also für uns 4 Monate später auch ja relativ locker zurückzublicken auf die Serie, die Woche danach schon sehr ärgerlich, vor allem, weil ich glaube, Knackpunkt der ganzen Serie war so ein bisschen Game 2. Ich glaube, da war die ja 15 vorne, 4 Minuten vor Ende. Dann kriegt Riley in der letzten Sekunde einen ganz komischen Pfiff. Bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass das kein Offensivfoul war. Und ja, dann Leverkusen über die Mentalität halt auch Spiel 3 gewonnen. Ohne jetzt zu sagen, dass bei uns dann die Mentalität gefehlt hat. Aber man hat schon in den Köpfen, finde ich, gemerkt, dass das Spiel 2 noch so ein bisschen genagt hat. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ja, Spiel 3 zeigen wir direkt wieder Reaktion nach dem, wie viel waren es, 25-Punkte-Sieg im ersten Spiel. War leider nicht. Da hieß es nur Mundabwischen weitermachen. Und ich denke, jetzt 4 Wochen vor Saisonstart sollte die Serie oder ist die Serie auch schon vergessen. Und ja, ich blicke mit Vorfreude auf die neue Saison.
Ja, noch kurz von mir ein paar Worte dazu. Es war natürlich besonders ärgerlich aus Fansicht, weil man das Gefühl hatte, es war deutlich mehr drin, Einfach auch mit dem Potenzial, was der Kader hatte, mit den Leistungen, die Ende der Saison da auch abgerufen worden sind, mit den Runs, die da gestartet worden sind, hatte man und gerade auch nach dem ersten Spiel, klar, die Vorzeichen auf Leverkusener Seite darf man da nicht außer Acht lassen. Die waren da ja auch ein bisschen im Trainingsrückstand und ein bisschen unfit, aber man hatte einfach so als Fan das Gefühl, die Serie gehört eigentlich uns und da ist halt mehr in dem Jahr drin. Und deswegen hat sich es, glaube ich, auch aus Fansicht ein bisschen schlimmer angefühlt als die Jahre davor, weil es einfach so zum Greifen nah war. Und die Spiele waren eben auch, die man verloren hat, alle eng. Ja, deswegen da ein bisschen mehr schmerzhafte Gefühle damit verknüpft. Ich würde noch gern von der emotionalen Ebene ein bisschen weggehen und noch fragen, woran denkst du denn, hat es basketballerisch gelegen in den Spielen, gerade in den Spielen dann zwei, drei, die so den Ausschlag gegeben haben, wie die Serie letztendlich ausgegangen ist? War es vielleicht mangelnde Erfahrung? War es wirklich nur rein mental, emotional? Was würdest du sagen? Hatten wir nicht den Go-To-Guy, wie Leverkusen ihn hatte mit Spencer Reeves?
Also, ich glaube, Leverkusen war für uns das ungünstigste Matchup von allen Mannschaften, weil Leverkusen auch sehr, sehr groß ist, ja, sehr physisch und am Korb. Das war die ganze Zeit unsere Stärke. Zudem konnte Leverkusen sehr gut Zonenverteidigung spielen. Ja, und Zonenverteidigung, das machst du gegen Mannschaften, die nicht besonders gut werfen können. Und da würde ich jetzt nicht sagen, da ist mit Hansi, da ist ein erfahrener Trainer auf jeden Fall. Aber ich wusste schon vorher, dass sie gegen uns Zone spielen. Und normalerweise knackst du eine Zone, indem du zwei, drei Dinger von draußen triffst und dann hat sich das auch erledigt. Und wir hatten einfach insgesamt zu wenig Unterstützung von außen. Wir waren nicht gefährlich genug von außen. Dann hast du zum Beispiel Austin auf dem Feld, Enos auf dem Feld und Jonas Grof auf dem Feld. Das sind alles nicht die begnadetsten Schützen. Und dann hast du eben Leverkusen, die gut Zone spielen und dann eigentlich nur zwei Spieler verteidigen müssen von außen auf dem Feld. Das macht es, glaube ich, dann einfach sehr schwierig für uns und damit ist es meiner Meinung nach mehr oder weniger schon analysiert. Wenn man sich die letzte Minute anguckt von den Spielen, keine Mannschaft der Welt stellt sich da in eine Zone, weil du dann einen freien Wurf findest und das Ding gewinnst. Aber gegen uns konnte man das einfach machen. Und ja, Leverkusen hat es dann gemacht. Und ja, das war für mich der ausschlaggebende Punkt.
Ja, war es vielleicht auch so, also kam mir zumindest zuvor, so in entscheidenden Situationen, gerade am Ende vom Spiel, gab es gefühlt zu viele Leute, also zu viele Spieler, die hätten das Heft in die Hand nehmen können und deshalb hat sich irgendwie keiner getraut. Also ein Cep hätte ein Spiel entscheiden können, ein Parker van Dijk, ein Wiley mit einer Postsituation. Aber irgendwie hat sich da so kein klarer Clue-Guy rauskristallisiert, der dann in der entscheidenden Phase auch ja, Verantwortung übernimmt. Also kam mir so vor, dass Verantwortung versucht wurde weiterzugeben, ohne dann halt mal selbst eine Entscheidung zu treffen.
Also, wenn wir das letzte Spiel nehmen, da ist es lange gedauert, bis ich mir das angeguckt habe. Aber probiert mehr oder weniger, ja, das nicht emotional zu betrachten. Dann muss man sagen, dass dieser eine Spieler, das finde ich nicht schlimm. Aber wenn man überlegt, wir haben Parker hat einen freien Dreier, trifft er nicht. Garay hat einen freien Dreier, trifft er nicht. Brody hat einen Korbleger, trifft er nicht. Brody hat einen Mitteldistanzwurf trifft er nicht. Das heißt, jeder Spieler, das heißt, wir kriegen sogar unsere Würfe, was sie können. Und in dem Fall haben sie die halt dann einfach nicht getroffen. Ja? Und das sind Sachen, ja, diese Verantwortung, dieser eine Spieler. Aber ich sehe zum Beispiel seine Rolle bei Parker van Dijk, der das durchaus machen kann. Aber wenn Leverkusen alles bei ihm zumacht und er nicht die Würfe kriegt, die er sonst bekommt, dann ist dann dieser eine Wurf, den er bekommt, ist dann doch einfach nochmal schwieriger als sonst. Deshalb würde ich es nicht daran festmachen, dass ein Spieler gefehlt hat oder die Rollen nicht klar verteilt waren, sondern einfach die Nervosität vielleicht da dann hinzugekommen ist, wobei Spiel 2, das war der Knackpunkt. Ja, also das ist, ja, das ich meine, wenn wir das gewinnen, egal Schiedsrichterentscheidung hin oder her, dann machen wir zu Hause den Sack zu. So was schwierig. Wir haben die Reaktion probiert, aber ja, das war schwer. Und ich meine, im letzten Spiel, da ist alles offen. Ja, also in Leverkusen, da kannst du nicht sagen, da müssten wir, ich finde auch nicht, dass wir keine Reaktion gezeigt haben. Ja, ich fand, wir waren, die Mannschaft hat niemals aufgegeben. Und das ist die Sache, ja, wo ich jetzt sagen kann, okay, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf.
Ich bin auch kein Freund jetzt, dass auch gerade wenn so viel Zeit vergangen ist, das jetzt einfach tot zu analysieren. Es bleibt ein Spiel, es bleibt eine Playoff-Serie, selbst Erster gegen Achter ist immer alles für alle drin. Und ich glaube, da haben wir jetzt dann auch genug zu verloren. Ich versuche mal eine Überleitung zu bauen zu unserem nächsten Thema. Und unser nächstes Thema ist so ein bisschen die Off-Season, die Kaderveränderungen, die Abgänge, die Zugänge. Ergab sich dann gerade speziell aus dieser Serie oder vielleicht auch aus der ganzen Saison, seit du übernommen hattest, so ein Gedanke für dich, das gefällt mir an der Teamstruktur gerade nicht ganz so. In meiner Vorstellung hätte ich gerne was anderes, vielleicht so wie du es gerade gesagt hast, den einen oder anderen Schützen mehr, der dann in so einer Situation, sage ich mal, noch die zweite Säule neben dem Parker van Dijk spielen kann. Gab es da so direkte Lehren, die du aus der Saison gezogen hast für diese Kaderplanung?
Also eine Sache, die ich daraus direkt eigentlich gezogen habe, war, wenn du wieder in die gleiche Situation kommst, dann darfst du nicht aus den gleichen Gründen verlieren. Das war für mich schon, okay, wir brauchen mehr Shooting Power auf der 4. Ja, das war für mich so eines der Hauptdinge. Also da kann man schon sagen, das war eine ganz, ganz klare Lehre, die ich aus den Playoffs gezogen habe.
Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ganz kurz, glaube ich auch, das macht Sinn, nur ganz kurz drüber zu sprechen, die Abgänge durch, weil da hat man ja über teilweise Hintergründe schon Sachen lesen können. Bei anderen sind die ja auch teilweise geheim oder einfach nicht öffentlich. Deswegen gehen wir einfach mal ganz kurz durch, wer das Team verlässt und wohin, soweit man das weiß. Also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, Derek Gordon verlässt das Team. Ich weiß nicht, wo er spielt. Weiß nicht, ob du eine Info hast. Ich habe noch nichts gefunden. Schüttelst den Kopf. Genau. Pico wechselt in die Türkei. Thomas Grün nach Luxemburg. Da hat man ja auch lesen können, dass das unter anderem private Gründe, arbeitstechnische Gründe hat, dass er da karrieremäßig im normalen Berufsleben einfach Schritte gehen kann. Du korrigierst mich, Pascal, wenn ich hier was falsch wiedergebe. Und Brody Clark wechselt nach Polen. Das sind, sage ich mal, so ein bisschen die, wo man jetzt nicht allzu viel drüber sprechen muss. Ich finde ganz interessant die drei deutschen Spots, die innerhalb der Liga wechseln. Da haben wir Niedermanner nach Kirchheim, Grof nach Bochum, Wolf nach Vechta, um dort mit seinem Bruder zu spielen. Was mich auch überrascht hat, dass der andere Wolf aus Jena weggegangen ist. Wie war es bei den drei? Wolltet ihr da einen halten? Gab es da nichts zu halten? Weil waren ja, also ich sag mal, gerade zum Beispiel mir persönlich mit Grof wäre schon auch ein Spieler gewesen, den ich gerne im Kern weiter gesehen hätte.
Okay, dann ja, fangen wir an mit Jonas Grof. Ich hätte ihn sehr gerne behalten. Ich hätte ihn gern behalten. Ich finde, er lebt in Victors Gedanken. Ich hätte ihn super gerne behalten. Bei ihm, das hatte private Gründe. Er wäre auch gern da geblieben, aber seine Freundin hat noch ein Jahr, wo die, ich glaube, ihr Master macht, Studium beendet. Und er hat gesagt, das ist sehr schwer. Also Fernbeziehung ist sehr schwer für ihn. Und deshalb möchte er eben in die Nähe der Heimat einfach. Und das, ja, das tat ihm, ja, es fiel ihm sehr, sehr schwer. Hat auch lange überlegt und war dann leider gegen uns. Hätte ich sehr gern behalten. Mit Jonas Niedermanner war es so, ich hätte ihn auch gern behalten. War auch sehr überrascht, als er nicht geblieben ist. Als er gesagt hat, er geht weg. Ich meine, wir wissen alle, er hat ein sehr schwieriges Jahr. Dann ist er reingekommen und ja, hat vielleicht nicht am Anfang die Rolle bekommen, die er sich gewünscht hat, aber ich habe da sehr viel Potenzial gesehen, sehe ich auch immer noch natürlich. Und ja, also ich dachte eigentlich, er kommt wieder, aber er war, ja, die Rolle, die ich ihm angeboten habe, mit der war nicht zufrieden, beziehungsweise Kirchheim hat ihm eine größere Rolle versprochen. Ich wollte ihm keine Rolle versprechen. Bei uns kriegt niemand eine Rolle versprochen. Du musst ja alles erarbeiten, aber ich habe, ja, Kirchheim, wie gesagt, Kirchheim hat da mehr versprochen und deshalb ist er gewechselt. Bei Enosch, das war sehr schwer. Es war sehr, sehr schwer, denn ich schätze ihn, hat auch viel gegeben, hat gerade vor den Playoffs hat er echt Spiele gewonnen für uns. Ne? Die Playoffs waren sehr, sehr schwer für ihn. Allerdings ist er dann zu Lasten von dass ich gesagt habe, wir brauchen mehr Shooting Power auf der 4. Und auf der 5 möchte er nicht spielen. Und deshalb haben wir uns da dann getrennt, aber das ist auch nicht im Bösen auseinandergegangen. Ich bin sehr, sehr froh für ihn eigentlich, dass er jetzt in Vechta nochmal mit seinem Bruder spielen kann und dass er da noch was gefunden hat. Und ja.
Ja, und dann kann ich ja vielleicht auch noch so ein bisschen da meine Meinung zu den ganzen Abgängen sagen. Also ich glaube, ich spreche da fast für uns beide, Marc. Hätten wir jetzt den Podcast vielleicht nicht gehabt, wären wir jetzt nicht gerade Kommentatoren vom Livestream und wären relativ nah dran, sage ich mal, dann wären viele Abgänge wahrscheinlich mir relativ egal gewesen, aber gefühlt menschlich, weil wir jetzt schon fast jeden Spieler von der Liste als Gast hatten, tut das irgendwie schon weh. Ich finde, da kam jetzt auch ein Abgang viel zu kurz, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe in diesem Sommer, das ist der von Thomas Grün. Ja, Urgladiator seit Tag 1. Kann man fast sagen, wechselt nach Luxemburg. Das war ein Transfer, der hat mir persönlich als Fan richtig wehgetan. Nicht nur sportlich, ich denke auch menschlich, für die Kabine ein unfassbar wichtiger Mann. Man darf auch nicht vergessen, gerade hier in der Region, als Luxemburger Jung, zieht natürlich auch viele, viele Luxemburger Zuschauer nach Trier. Ich meine, man hat da jetzt für Ersatz gesorgt, aber da kommen wir ja später zu. Aber Thomas Grün, für mich, der mit Abstand im Gesamtpaket schmerzhafteste Abgang diesen Sommer.
Und einen haben wir sportlich vielleicht, der sportlich ein bisschen Schmerz noch vergessen, Austin Wiley, aber ich glaube, das ist in dem Geschäft und jeder, der da ein bisschen länger Pro A verfolgt, auch durchaus nachvollziehbar, dass jemand, der solche Zahlen dann doch auflegen kann, irgendwo anders mehr Geld vielleicht auch verdient oder eine andere Chance bekommt. Und das sind, glaube ich, die Transfers, da weinen wir als Fan dann keine Riesentränen hinterher, obwohl es natürlich sportlich schon auch weh tut.
Ja, also mit Thomas, er denkt schon länger drüber nach. Ja, also das ist nicht die erste Saison, wo er drüber nachgedacht hat, gerade mit Familie und ja, Familienplanung und dann geheiratet. Er hat schon länger drüber nachgedacht. Aber ich schreibe ihm, glaube ich, auch immer einmal im Monat, dass ich noch Platz für ihn hätte, wenn er möchte, wenn er zu genervt ist vom Luxemburger Basketball, weil dann nicht genug verteidigt wird, habe ich gesagt, dann ist immer ein Platz für ihn, ist immer ein Platz für ihn da. Ja, außerdem, dass die verdienen deutlich mehr als wir.
Ja, da gab es ja in der Vergangenheit auch schon genug Beispiele von Jungs, die ein gutes Jahr bei uns hatten und dann irgendwie eine bessere Offerte bekommen haben. Und das ist auf jeden Fall Teil des Geschäfts.
Podcast-Verbot.
Thomas könnte noch öfter mal einladen. Ne?
Ja, das war auch nicht dagegen den gerichtet.
Den wird man bestimmt auch noch mal in der Arena zu sehen bekommen. Da bin ich auch ganz, ganz sicher. Ja, dann würde ich sagen, schwenken wir doch mal rüber auf die Zugangsseite. Und dann würde ich sagen, macht Sinn, mit diesem 1:1 Ersatz in Anführungszeichen, zumindest was Nationalität angeht, dass Alex, und jetzt musst du mir helfen, Laurent oder Laurent, wie möchte er ausgesprochen werden? Laurent.
Ich hoffe Laurent. Okay. Ich hoffe das. Ja. Alex Laurent.
Ja. Okay. Und wenn ich richtig informiert bin, Captain der Luxemburger Nationalmannschaft, dass er dann zu uns den Weg gefunden hat und dass das Max, was du sagst, dann gibt es wenigstens auch für die Luxemburger Fans noch einen Einheimischen zu bestaunen. Pascal, du kannst uns gerne immer mal so ein bisschen sagen, weil wir die Spieler natürlich jetzt auch nicht kennen und nicht großartig vorher gesehen haben. Was bringt er denn mit und was kann er der Mannschaft für die nächste Saison geben?
Ja, Alex ist ja, Kapitän der Nationalmannschaft. Das heißt, da sind schon Leader-Qualitäten vorhanden. Ist wirklich ein super Typ, super, super Kämpfer. Der geht schon vorne weg. Ist ein 3-4er, 4-3er, wie man es möchte. Und ja, kann von außen werfen, weiß, wie man den Ball in den Korb packt. Also ist es gewohnt, eigentlich eher bei schwächeren Teams eine große Rolle zu haben. Aber bei uns, der fügt sich komplett ein in die Mannschaft und absoluter Teamspieler. Und ich glaube, er wird eine richtige, richtige Überraschung sein, diese Saison. Und er hat einen deutschen Pass.
Ja, genau. Hat einen deutschen Pass, was natürlich ein Riesenvorteil ist für die Pro A. Für mich, Alex Laurent, auch irgendwie so ein X-Faktor für die Saison. Also ich habe ein paar Videos auf YouTube gesehen. Also verteidigt sehr gut, hat einen ja, massiven Körper, wo er auch zur Not auch mal ein paar Minuten vielleicht mal auf der 5 aushelfen könnte. Theoretisch kann also von 3 bis 5 vielleicht auch mal die 2 alles spielen. Also ein sehr vielseitiger Spieler, was mir sowieso bei vielen Transfers in diesem Sommer auffällt. Alles sehr, sehr vielseitige Jungs. Nicht auf eine Position ja, fest geplant. Wie gesagt, Alex Laurent für mich irgendwie so ein X-Faktor. Ein Spieler, auf den ich mich mit am meisten freue in der neuen Saison. Und ja, hoffe, dass er einschlägt.
Ist aber extrem, extrem athletisch auch. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Also der kann wirklich, ist nicht so groß für einen Vierer, 1,96 vielleicht, aber extrem stark, ja, und springt wirklich aus der Halle.
Ja. Ich glaube, es gibt sogar ein Video, wo er, ich weiß nicht, in Luxemburg im Training oder in einem Länderspiel, weiß ich nicht, wo einen richtig böse stopft.
Ach, stimmt, ja.
Ich glaube, das war bei uns mal in der Gruppe, Marc.
Ja, das haben wir mal rumgeschickt, da nimmt er jemanden aufs Poster.
Genau.
Das sah schon eindrucksvoll aus. Das stimmt allerdings. Jetzt gucken wir mal, die Uhr auf unserem Aufnahmegerät sagt, wir haben jetzt erstmal bis zur kleinen Pause, die wir mal einbauen müssen, noch 2,5 Minuten. Kriegen wir in 2,5 Minuten noch einen schnellen Zugang hin? Und zwar, dann mache ich suche einfach mal einen aus. Liga intern aus Schwenningen, Till Isemann auf der Center-Position. Auch ein Zugang, der mich jetzt so ein bisschen im ersten Moment überrascht hat. Wie hast du ihn jetzt so in den ersten Trainingstagen auch so privat, also menschlich erlebt bisher?
Ja, das ist ein richtiger Bulle. Ja. Körperlich, das ist schon auf jeden Fall beeindruckend. Ja. Er muss sich noch dran gewöhnen, ja, an unsere Intensität. Ich glaube, Schwenning hat jetzt in der letzten Saison nicht unbedingt unsere Intensität gehabt. Da muss er sich noch dran gewöhnen. Er hat ein sehr schwieriges Jahr in Schwenning gehabt. Wir hatten ihn allerdings auch schon letztes Jahr auf dem Schirm. Und dieses Jahr wollte dann lieber Spielzeit in Schwenning haben. Sichere Spielzeit, wie auch immer. Sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Ist ein Brecher. Vom Potenzial her, riesiges Potenzial. Manchmal zu kompliziert macht das. Aber ja, dafür bin ich da, dass er einfacher das macht. Ja, also Ball in Korb packt. Ja, aber hat, jemand mit posterized, im Testspiel in Charlois hat er zwei Putbacks gehabt. Das eine, der erste ist wirklich, da ist die von der Kameraeinstellung ist nicht so, das sieht schon beeindruckend aus, aber es zeigt nicht mal, wie beeindruckend das wirklich war. Also der hat das Potenzial, er muss es nur abrufen können.
Dann schiebe ich noch kurz ein, 2,9 Meter, 118 Kilo als Info für die Zuhörer, das auch nochmal Zahlen, die das so ein bisschen unterstreichen.
Dann hätten wir den Center, den deutschen Center der Gladiators, ja auch abgehakt. Kommen wir zu einem unserer nächsten Neuzugänge, ein, ja, wie ich finde, auch ganz interessanter Mann, der aus der Pro B aus Schwelm kam, Marco Hollersbacher, auch ein ein Flügelspieler, jung, wie eben schon angesprochen, vielseitig. Ja, Pascal, du kannst ja mal sagen, wieso ein Spielertyp wie Marco Hollersbacher, wieso die Wahl am Ende auf ihn gefallen ist und was er euch geben kann.
Ja, also Marco ist, ja, wie du sagst, extrem vielseitig, kann auch zwei bis vier spielen, hat ja in der Pro B wirklich sehr, sehr gute Statistiken auch aufgelegt. Ich glaube 17 Punkte, 8, 9 Rebounds. Also wirklich sehr, 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 sehr gut gespielt. Hatte vor 3 Jahren, glaube ich, da war das schon in der Pro A bei Hagen. Hat dann eine schwere Verletzung gehabt, hat sich zurückgekämpft in Schwelm in der Pro B und jetzt, ja, jetzt kommt er zu uns, will den nächsten Schritt machen. Er ist jemand, der sehr gut das Spiel liest, also gerade weg vom Ball, off-ball, bewegt er sich sehr gut, sehr gute Cuts, auch richtiger Kämpfertyp. Weiß nicht, ob da jetzt, okay, unsere Wahl auf ihn, ja, aber auch seine Wahl auf uns, das ging sehr, sehr schnell auch mit ihm, paar Mal gesprochen und ich war sehr schnell von ihm überzeugt. Das ist, weil er einfach, ja, der hat riesiges Potenzial. Und da bin ich mir zu 100% sicher, dass er da den nächsten Schritt machen wird. Ja, und ich bin froh, dass es bei uns ist. Also wirklich, ja, super, super Typ. Und auch, ja, auch er, ich finde, er bringt die richtige Einstellung auch. Ja, er sagt, okay, er kommt hierher. Ist froh, in der Pro A zu sein, aber hat noch nichts bewiesen und also mit Demut, aber auch gleichzeitig Selbstvertrauen kommt er und das hat mir sehr imponiert und deshalb haben wir da auch sehr schnell signalisiert, dass wir das auf jeden Fall mit ihm machen wollen. Kampfposition, wie gesagt, 2 bis 4. Ja, und sehr interessant, er kann sehr gut finishen mit beiden Händen. Also er finisht am Korb eigentlich eher mit links. Aber er wirft halt mit rechts, also es ist auch eine interessante Kombi. Kann natürlich auch mit rechts finishen, falls irgendjemand zuhört vom Scouting. Ja, also super. Ich erhoffe mir sehr viel von ihm.
Dann würde ich gerne mal was einschieben, was ich, finde ich, jetzt so ein bisschen rauskristallisiert. Vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zu den letzten Jahren oder zu einigen Wechseln der letzten Jahre. Wir hatten zum Beispiel jetzt in der Vergangenheit einen Garay Seeb, der einen Schritt zurück macht aus der BBL. Wir hatten einen Austin Wiley, der auch schon in einem BBL-Programm war, dort so ja, mit Verletzungen zu kämpfen hatte, nicht viel Spielzeit gesehen hat, zu uns zurückkommt. Was wir jetzt dieses Jahr sehen, ist eher so ein bisschen jüngere Spieler und auch eher jetzt zum Beispiel von Schwenningen aus der Pro B, die noch Potenzial, das Wort benutzt du sehr, sehr oft, die in euren Augen, in deinen Augen Potenzial haben, sich auch bei uns zu entwickeln. Hat da so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, eine Änderung in der Mentalität von euch beim Scouting auch stattgefunden? Oder ist das einfach so ein bisschen das, was unsere Mittel hergeben? Woher kommt das?
Ja, ich glaube, das ist ein Gemisch aus beidem. Aber wenn man, dieser Schritt zurück, Till Liesemann hat diesen Schritt auch gemacht. Ja, der hat auch den Schritt zurück in die Pro A gemacht. Ist halt nicht direkt von der BBL zu uns, aber er hat trotzdem diesen Schritt gemacht. Nico Wenzel, wenn wir da noch sprechen, hat auch diesen Schritt gemacht. Ja. Marco Hollersbacher ist zwar nicht der Schritt von der BBL, aber er hat auch den Schritt in die Pro B gemacht. Also es ist nicht unbedingt so, dass wir nur Spieler haben, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber wir haben auf jeden Fall bei allen unseren Spielern, sie sind nicht am Limit. Ja, also wir haben keinen Spieler, der nicht besser wird. Ja, und das erhoffen wir uns natürlich auch. Ne? Ist ein Gemisch, okay. Natürlich Geld ist auch immer eine Frage. Aber trotzdem, ja, das ist, ich meine, Spieler, ich traue das allen zu. Ne? Ich traue denen das nicht zu, ich bin überzeugt davon. Ja, sonst hätte ich sie auch nicht genommen. Ja? Dass da wirklich alle Spieler ja, den nächsten Schritt machen. Und Potenzial, ich glaube, vom Potenzial her ist diese Mannschaft auch besser als die letztes Jahr. Die Frage, muss man aber auch sagen, ist, können die das dieses Jahr schon abrufen? Aber ich glaube, wenn man am Ende des Tages guckt, in ein paar Jahren, dann werden die Spieler, die wir jetzt haben, werden besser sein als die Spieler, wo sie letztes Jahr waren. Natürlich ist die große Hoffnung, dass dieser Schritt schon dieses Jahr passiert. Aber ja, ich hoffe, ja, ich setze darauf, dass das passiert.
Ja, ist natürlich auch immer so ein bisschen dann ein Gamble, also so ein, ja, ist, also wenn man den Weg geht und auch das nötige Kapital hat und holt sich eben gestandene Spieler, entweder aus Pro A oder die jetzt etwas älter sind und aus der BBL runterkommen, ist sicherlich ein anderes Konzept, wie jetzt die Jungen zu holen mit Potenzial. Da ist eben natürlich immer noch mal die Gefahr, dass es bei dem einen oder anderen eben nicht aufgeht. Aber ich glaube, das ist dann das, was ich auch eben sagte, das ist dann einfach unseren Mitteln geschuldet, ne? Also wir nehmen halt entweder gut, sehr gute Spieler auf, die irgendwie verletzt waren, eine Chance brauchen, zurückzukommen, oder dann eben diese jungen Spieler, von denen ihr auch überzeugt seid, dass sie noch entwickelt werden können. Und du hattest ja auch noch einen angesprochen, der passt ja dann ganz gut rein. Nico Wenzel, der aus Dresden, aus der Pro B hochkommt. Auch ein sehr, sehr junger Kerl, ich glaube 21 Jahre jung und als Aufbauspieler jetzt dann wohl, so wie es aktuell aussieht, so Nummer 2 hinter Garay, oder?
Ja, also ja, Nico kriegt da ganz klar die Rolle hinter Garay. Da wird er auch spielen. Also es ist nicht so, dass Garay dann einfach 40 Minuten spielt, sondern er soll da auf jeden Fall 10, 15 Minuten bekommen. Wenn das gut läuft, okay, dann kann er auch neben ihm spielen. Nico ist ein sehr guter Werfer und sehr, er ist unser kreativer Spieler. Ja, das hat er bewiesen. Ich kenne ihn noch aus Bayreuther Zeit. Da hat er in der Jugend, obwohl er nie besonders groß war und eigentlich eher schmächtig, hat er doch dominiert, von der Point Guard Position, in den Jugendmannschaften. Und er hatte auch jedes Jahr hat er die Möglichkeit, nach Bayreuth zu gehen, und da in der BBL zu sein. Aber er hat dann sich letztes Jahr schon dafür entschieden, okay, ich gehe nach Dresden, ich möchte den nächsten Schritt, ich möchte spielen. Ne? Und ja, deshalb ist eigentlich nur der logische Schritt jetzt, dass er das in der Pro A macht. Und ja, dann hilft es natürlich, wenn man einen Spieler schon ein bisschen kennt, dass er dann ja, zu uns kommt.
Ja, und wie vielleicht viele Trierer auch wissen, ja, ehemalige deutsche Spieler von Bayreuth, die sind jetzt nicht so schlecht hier in Trier bisher eingeschlagen. Von daher, ich weiß nicht, ob Simon Spitz zuhört. Auf jeden Fall viele Grüße gehen dann raus. Ja, da hätten wir so die deutschen Neuzugänge ja abgehakt mit Nico Wenzel. Kommen wir zum einzigen bisher ausländischen Neuzugang. Das ist Dylan Painter aus den USA. Mit Amis ist es immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, so als Außenstehender, immer so eine gewisse, ja, Wundertüte. Ich habe jetzt auch auf Twitter schon so ein bisschen gelesen, dass das ein unfassbar talentierter Kerl sein muss. Und schauen wir mal, wie der bei uns einschlägt. Ja, wie kam da so der Kontakt zustande, also in die USA? Fliegt ihr da teilweise rüber oder ist das alles eher Video-Scouting?
Also ich bin eher der Typ, der in Belgien Urlaub macht und dann vielleicht den einen oder anderen Luxemburger beobachtet. In den USA habe ich es noch nicht geschafft. Das heißt, das war über Video. Paar Kontakte haben mich auf ihn hingewiesen. Bei Dylan ist es so, der hat eine Fußverletzung gehabt im Februar, wurde dann operiert, hat auch weitergespielt danach dann. Dadurch sind seine Statistiken ein bisschen runtergegangen und dadurch können wir ihn überhaupt holen. Das muss man auch sagen. Und ja, das heißt, der wird wieder fit sein, wenn es losgeht. Und ja, also Dylan Painter ist jemand, ist nicht der Spielertyp wie Austin, also wo du einfach sagst, okay, er ist so viel athletischer als alle anderen, aber der kann richtig Basketball spielen. Ja, also es ist der reboundet sehr gut. Kann Post, hat soliden Wurf, kann passen. Also, und er ist ein Gewinnertyp. Ja, also das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Zu dem, was auch noch erfreulich war, ist, normalerweise, wenn die Amerikaner rüberfliegen, dann schrumpfen die alle ein bisschen. Zu dem,
Oder
wie
kommen
sie,
gar nicht.
ja, oder kommen gar nicht, okay, ja. Das heißt, er ist tatsächlich genau 2,8 Meter groß. Ja. Also war ich sehr überrascht, dass da nicht über den Flug das ein bisschen runtergegangen ist. Ja. Und also, ja, wir können uns glücklich schätzen, glaube ich, dass wir ihn bei uns haben. Und ja, natürlich ist es eine Wundertüte. Man weiß nie mit den Rookies, du kannst nicht 100% sicher sein. Aber ja, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ja, und so viele andere Teams, wie ihn dann doch auch haben wollten, ja, glaube ich, da werden wir noch Freude haben.
Dann sind die Neuverpflichtungen so ein bisschen durchgesprochen. Aber wenn wir uns jetzt so ein bisschen, also gerade ich und Max, und wir sind ja da auch in Fankreisen auch ein bisschen unterwegs und tauschen uns da mit anderen Jungs aus, die dem Trierer Basketball zugewandt sind, da ist so ein bisschen innerhalb der Fanszene das Gefühl, dass da noch eine recht große Lücke im Kader aktuell ist. Also irgendwie warten viele, glaube ich, noch auf eine Neuverpflichtung. Kannst du uns denn dahingehend was sagen? Also zum Beispiel auf der 4, wenn man sich jetzt mal den Kader anschaut, sind wir jetzt ja auch nicht so tief besetzt aktuell.
Also auf der 4 habe ich Marco, habe ich Alex, habe ich Johnny. Also erstmal will ich nicht sagen, dass wir da nicht so tief besetzt sind. Ich glaube, wenn du deine Frage umformulierst und sagst, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Postpräsenz, dann glaube ich auch, dass wir noch einen brauchen. Und wir werden auch einen holen. Ja, wir werden einen holen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, einen Spieler zu integrieren, das ist nicht so schwer. Ja, das heißt, da können wir uns Zeit lassen. Da sind wir auch immer in Gesprächen. Ne? Ich guck auch die ganze Zeit schon, immer neben der Vorbereitung natürlich, aber die Preise, umso länger es dauert, umso mehr fallen die Preise. Und da reden wir wirklich von Preisen von 50%. Ja? Das heißt, Spieler, die ich angefragt habe, vielleicht nach der Saison, kurz nach der Saison, die sind jetzt. Ja, die kosten die Hälfte jetzt. Ja, und deshalb mit jedem Tag, sage ich mal, in dem man wartet, das ist nicht so schlimm. Ja, also ich höre auch öfter, oh Gott, und dann kriegen wir keinen. Doch. Ja, doch. Also es ist ganz, ganz einfach, jetzt irgendeinen Spieler zu bekommen. Ja, also Ausländer. Ne? Das heißt, aber wir lassen uns bewusst Zeit. Ich bin dann auch immer mit einigen in Gesprächen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal lachen uns die Agenten aus, dass wir zu wenig bieten. Ja, Monat später, dann kommen sie dann wieder und sagen, okay, geht doch. Ja, also es ist, ja, das ist, es wird noch einer kommen, es wird noch einer für einen Post kommen, der uns da einfach nur Punkte macht.
Ja, also können wir da alle Fans, die Sorge haben, wir sind noch viel zu dünn besetzt, mit dem Kader spielen wir aktuell nur gegen den Abstieg, können wir da beruhigen. Es
Ich
wird
glaube,
noch einer kommen.
so schlimm war es nicht. Also so schlimm.
Lies mal ein bisschen auf der Modeplattform, schönen Dank. Da sind schon einige Untergangsszenarien, wurden da offengestellt, die ich überhaupt nicht teilen kann. Für mich bisher der Kader natürlich von den Namen her qualitativ nicht so gut wie letztes Jahr. Von den Namen her, vom Potenzial her wahrscheinlich besser. Find aber der Kader an sich matcht besser. Also ist vielseitiger, man. Ja, ist auf jeder Position vielseitiger. Also, wie ich anfangs vom Podcast schon gesagt habe, man hat nicht die ganz klaren Rollen für jeden. Also wahrscheinlich schon, aber die trotzdem auf verschiedenen Positionen, ja, ausgeübt werden können. Deshalb für mich ein ganz interessanter Kader. Und unterm Strich muss man auch sagen, wenn man sich so die anderen Pro-A-Vereine anguckt, gerade mit den deutschen Spielern diesen Sommer, mit war ja eine Katastrophe. Also,
Ja.
wie viele Deutsche da in die BBL gewechselt sind, wo ich fest von ausgegangen bin, die machen definitiv noch ein, zwei Pro-A-Jahre. Und Kevin Gebo, er hat zwar gut gespielt in Bremerhaven, den hätte ich persönlich aber noch nicht in der BBL gesehen. Und Peter Hemschemeier aus Paderborn, glaube ich, zu Oldenburg gewechselt. Unter Petro Kajes ist jetzt einen der besten Trainer der BBL in meinen Augen, auch nicht erwartet. Also Die haben da schon alle sehr groß gedacht, habe ich diesen Sommer, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend finde ich unseren Kader gerade auf den deutschen Positionen mit Garay, ja, wie sie alle heißen, Till Isemann, Johnny, Marco Hollersbacher, Nico Wenze finde ich sehr gut besetzt.
Ich wollte nur noch mal ein Lob auch aussprechen, dass es jetzt nicht untergeht. Wir haben jetzt über Abgänge und Zugänge gesprochen, aber genauso eine große Aufgabe ist es ja auch, gute Spieler zu halten. Und dass zum Beispiel auch ein Garay Sepp ein Jahr bei uns dranhängt, ist ja sicherlich, und auch gerade ein Parker van Dijk, der sicherlich mit seinen Leistungen auch Begehrlichkeiten geweckt hat. Die Vertragssituation der beiden sind, liegen mir jetzt nicht offen, wie das alles war, aber die zwei im Kader zu haben, ist ja sicherlich auch eine Leistung. Und kurzer Nachwurf noch zu eben, dass ihr nachverpflichten könnt und auch kurzfristig Spieler besorgen könnt, das habt ihr ja letzte Saison unter Beweis gestellt. Und ich glaube, den Vertrauensvorschuss, den müssen euch die Fans dann einfach auch irgendwo gewähren und da ja dem Ganzen vertrauen.
Ja, also, naja, wenn du Lob aussprichst, dann will ich dich natürlich nicht unterbrechen. Na, ich glaube, der deutsche Markt war unglaublich. Also, es war dieses Jahr, viele haben aufgehört, altersbedingt oder auch einfach, weil andere Sachen interessanter sind, nicht mehr so die Perspektive in der BBL gesehen haben. Und das zieht sich dann einfach durch alle Teams, durch alle Ligen auch durch, ne? Die BBL muss auch ihre Spieler finden. Und ja, dann gehen, wo die meisten glauben, okay, das sind gute deutsche Pro-A-Spieler, gehen dann in die BBL, ne? Und das war, also der deutsche Markt war sehr, sehr, sehr schwierig. Und da bin ich mit dem Deutschen, bin ich auf jeden Fall ja, sehr zufrieden, wie wir da verpflichtet haben.
Dann würde ich sagen, machen wir mal so ein bisschen den Schwenk auf die ja, nähere Vergangenheit und auf das, was jetzt aktuell passiert und ansteht. Du hast eben schon mal ganz kurz angegeben, das erste Testspiel, was jetzt stattgefunden hat, gegen einen belgischen Erstligist, auch glaube ich Rekordmeister in Belgien, also kein kleiner Gegner. Da sah es zur Halbzeit gar nicht mal so gut aus, wenn man nur so die Bilder der Stände gesehen hat. Aber am Ende dann knapp mit einem Punkt verloren. Gib doch mal so eine kleine Zusammenfassung an alle, die da nicht viel Bildmaterial zu sehen konnten.
Ja, also es ist das erste Spiel, Vorbereitungsspiel gewesen für uns. Für Charleroi war das zweite. Das heißt, wir haben ja, ein bisschen eingerostet, kann man sagen. Ja, da kann man so viel trainieren, wie man will. Das ist schon, ja, Spielen sind einfach, ist was anderes. Ja. Und die Jungs, ja, in der Vorbereitung, das ist Vorbereitung. Ja, und das ist nicht, wir spielen auch nicht auf Ergebnis. Ja, man kann sehr viel ja, Ergebniskosmetik betreiben in der Preseason, aber das wollen wir nicht. Ne? Wir haben vorher ganz klare Ziele, wo wir uns verbessern wollen. Ne? Das steht in unserem Gameplan. Und normalerweise steht in unserem Gameplan, was wir machen müssen, damit wir gewinnen. Ja? Und in der Vorbereitung steht da ganz klar, was wir verbessern müssen. Und deshalb bei diesen Sachen, da bitte ich alle da draußen, bitte guckt nicht so kritisch, ja, auf das Ergebnis, beziehungsweise orientiert euch auch nicht am Ergebnis. Nicht jetzt bei dem Schalor, was dann knapp war, aber auch nicht bei den kommenden. Ne? Also das Ergebnis ist natürlich, man will immer gewinnen, aber es ist einfach eher, um sich zu verbessern. Was wir ganz deutlich in der zweiten Halbzeit allerdings gemerkt haben, war, dass was die Mannschaft letztes Jahr ausgemacht hat, das niemals aufgeben, den Invictus-Gedanken, das haben wir in der zweiten Halbzeit, wir sind rausgegangen ja, haben das durchgezogen. Ja. Und deshalb sind wir auch überhaupt nur rangekommen. Zum anderen sind wir wahrscheinlich konditionell in einer besseren Verfassung gewesen als die Belgier. Die haben auch keine Berge, so wie wir, wo die hochrennen können. Nein, aber das. Ja, die Sachen, die wir verbessern wollten, haben wir gemacht. Ja, dass dann das Ergebnis Kosmetik da passiert, ja, da kann man zufrieden sein, aber das ist nicht wichtig für uns. Zudem, ach so, Entschuldigung, zudem haben wir auch ohne Dylan gespielt und ohne Dan haben wir gespielt. Ja, Dan ist Papa geworden und Dan wird aber auch nicht jetzt am Wochenende dabei sein. Ja, und Parker wird auch nicht am Wochenende dabei sein. Da hat ein paar persönliche Sachen. Nur jetzt am Wochenende zu Hause, wo er unbedingt sein muss. Danach ist er wieder da. Und Dylan werden wir auch nicht reinwerfen aus reiner Vorsichtsmaßnahme. Ja, das heißt, da können wir auch wieder gucken, was wir verbessern können.
Den hatten wir bisher noch gar nicht groß erwähnt. Dann einfach mal auch an der Stelle vom Podcast Glückwunsch. Dann haben wir uns, glaube ich, falls er in Trier auch seinen Nachwuchs bekommen hat, wahrscheinlich knapp verpasst im Krankenhaus. Aber okay, ja, da auch verständlich, dass er sich da eine kleine Auszeit gönnt.
Ja, auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Um jetzt mal auf die weiteren Testspiele zu gucken. Also von Namen her sind das ja schon gute Gegner. Also jetzt am Freitag gegen die Skyliners aus Frankfurt. Ich gucke aber so auf die Testspielreihe und sehe die ganze Zeit einfach nur in Frankfurt, in Mechelen, in Hanau, in Koblenz, in Kontern, in Schieß mich tot. Also was sich viele Fans gefragt haben, kein Testspiel in Trier, wo man die Jungs halt vor der Saison mal sehen könnte. Zu Hause, ich meine, Kontern ist jetzt nicht so unfassbar weit von hier, dass man jetzt sagen könnte, komm, wir fahren mal rüber, gerade weil es ein Turnier ist. Aber warum gibt es kein Heimspiel in der Arena?
Ich sage natürlich, ein Heimspiel ist was Feines. Zum anderen sieht man, wir haben auch sehr viele starke Gegner. Da muss man eigentlich eher immer hinfahren. Ja, also die eine Sache. Ja, natürlich, ich meine, ich würde mir auch ein Heimspiel wünschen. Ja, und wir, ja, ich meine, wir können es so machen. Ich rede nochmal mit André. Ja, dass wir doch noch ein Heimspiel machen. Und dann muss ich am besten auch noch am Wochenende, damit auch wirklich alle Zeit haben.
Genau.
Das heißt, ich verlege irgendwas vom Wochenende, verlegen wir was irgendwie unter die Woche und dann gucken wir, dass wir da unseren Fans auch ein Heimspiel präsentieren. Ich rede mal mit dem Chef und dann gucken wir mal, was passiert. Versprochen.
Und dann können die Fans dem Podcast danken, dass wir das angeleiert haben.
Genau, danke dem Podcast. Ich kann nichts versprechen, aber ich gehe mal vorsichtig nachfragen, ob wir das nicht doch machen können.
Okay, dann nehmen wir das mal so hin und schauen mal, was da demnächst kommt und angekündigt wird. Ich hätte dann noch einen Punkt auf der Liste und zwar ist
das... Klingt schon so. Pascal hat jetzt gesagt, das machen wir, das ist jetzt ein Stein gemeißelt. Naja, gucken wir mal.
Wir schauen mal. Also wichtig ist, glaube ich, was Vorbereitung angeht.
Bist du Samstag oder Sonntag? Samstag. Sind wir schon dabei?
Samstag bist du. Ja, besser.
Ja, und bitte nicht bei einem wichtigen EM-Spiel oder so. Und auch nicht zu Bundesliga-Zeiten, so dass das für alle passt. So Samstag 19 Uhr, dass man danach auch noch was machen kann. Das wäre super.
Ich frage mal nach. Ja. Oder Freitagmorgen um 10 mal gucken. Ja. Irgendwas kriegen wir hin.
Jetzt habt ihr mich jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte so ein paar Fragen zu der Spielweise und zum Kader und zu den Zielen für die kommende Saison noch loswerden. Und zwar habe ich mir eine aufgeschrieben. Wird Trier nächstes Jahr wieder das dominanteste Team im Rebound der Liga sein? Einfach mal ohne Kontext mal hier in den Raum geworfen.
Ja, wir müssen doch Spiele gewinnen.
Ja, dann müsst ihr ja nicht unbedingt das Rebound-stärkste Team sein.
Ich glaube doch. Ja. Nein, ich glaube also bei den Rebounds, ich meine, wir sind schneller. Sind athletischer als letztes Jahr. Ich glaube aber, wenn man mit dieser Mannschaft es trotzdem schafft, die meisten Rebounds zu holen und die beste Defense zu haben, ich glaube, dann haben wir eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Deshalb ist das auf jeden Fall wieder das Ziel.
Max, bei dir noch Fragezeichen zur neuen Saison?
Ja, ziemlich viele. Weil jetzt nicht an Pascal. Also ich freue mich einfach drauf auf die neue Saison. Ich kann den Leistungsstand der Pro A dieses Jahr super schwer einschätzen. Also ich sehe da sehr viele Teams auf Augenhöhe. Also gefühlt von den ersten, ja, 1 bis 12 oder bis 13 kann da jeder ein gutes Wörtchen um die Playoffs mitspielen oder mitreden. Ja, so ganz grob, wenn ich noch eine Frage hätte, was ist denn ja so das grobe Ziel für nächstes Jahr der Gladiators?
Also ich glaube, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, nächstes Jahr die Liga ist noch ausgeglichener. Wirklich, einige Mannschaften, die unten drin waren, gerade so drin geblieben sind, ja, oder dann in der Liga weiter sind, obwohl sie nicht drin geblieben sind, wie Adland, dass die sind ja keine Mannschaft, die da eigentlich unten drin ist. Ja, und ich glaube, da ist es, ja, es ist unglaublich spannend, unglaublich ausgeglichen, aber das das klare Ziel ist, in die Playoffs zu kommen. Ja, da sollte es immer sein, wenn du ein Vier bist, dann Gladiators bist, dann ist das Ziel, in die Playoffs zu kommen. Und da ist dann auch egal, sag ich mal, was die anderen machen. Aber es ist wirklich, Phrasenschwein, aber jedes Spiel, ne, kannst du gewinnen, kannst verlieren. Also es ist wirklich, du fährst nicht irgendwo hin und weißt, ja, wenn es schlecht läuft, dann gewinnst du irgendwie immer noch. Ne? Das war letztes Jahr eigentlich schon nicht der Fall. Vielleicht ein bisschen mit Ehing, aber Ehing und Itzehoe, aber ich glaube, die Mannschaften, die von unten kommen, sind eigentlich stärker als es Itzehoe und Ehing letztes Jahr waren. Also es ist nochmal, ich glaube, der ganz klare Favorit ist wahrscheinlich finanziell, ist Vechta. Aber ja, für mich der Favorit ist eigentlich Leverkusen. Aber ich möchte trotzdem in den Playoffs gegen Leverkusen spielen.
Ja, das ist, also kann man unterm Strich zusammenfassen, Ziel ist, mindestens ein Sieg mehr als der Neunte zu haben.
Ja, das ist sehr gut. Ja. Wobei, jetzt bin ich schon in den Genuss gekommen, Heimrecht zu haben. Ja. Ich glaube, wenn man einfach konzentrieren und das nächste Spiel gewinnen und dann gucken wir. Ja, also wenn das machst, ich glaube gerade mit so einer Mannschaft mit unerfahren sind wir auch nicht, aber unerfahren, na, sagen wir es so, mit einer jüngeren Mannschaft, da kannst du nicht zu weit nach vorne denken. Ja, wenn du zu weit nach vorne denkst, und dann sind die Jungs da, dann sind die schon in der NBA. Ja, also deshalb wirklich, wirklich Step by Step, und da ist auch mein Job, sie immer wieder daran zu erinnern.
Vielleicht auch dann unser Job oder gemeinsam der Job, auch die Leute da draußen so ein bisschen dran zu erinnern, mit welchen Möglichkeiten wir hier spielen, in welchem Umfeld wir spielen, wie stark die Liga ist, und einfach da auch Erwartungen vielleicht immer so ein bisschen zu bremsen. Fällt uns, glaube ich, jetzt nach dem Jahr so ein bisschen tiefer drin sein, auch leichter, als es uns früher gefallen wäre. Ich glaube, viele alteingesessene Fans trauern einfach den guten alten BBL-Zeiten hinterher, aber dieses Projekt Gladiators braucht einfach noch seine Zeit, und ich bin als Fan auch da bereit, die auf jeden Fall noch zu geben, wenn ich die letzten Jahre so sehe. Das ist einfach nur so meine persönliche Meinung.
Ich glaube, eine Sache vielleicht dazu, als was wir den Fans geben wollen und was wir denen zeigen wollen und was wir meiner Meinung nach auch letztes Jahr gemacht haben, ist, wir wollen eine Mannschaft, die immer weiter dran glaubt, ja, und immer weiter kämpft. Ja, und du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, ja, aber halt einfach eine Mannschaft, die bis zum Ende kämpft. Und ich glaube, dass wenn du das als Fan siehst, dann spürst du das auch. Ja? Das ist so unser Ziel, wie wir uns auch definieren, was wir auch den Fans präsentieren wollen. Und ich glaube, damit kann sich doch auch jeder Fan gut identifizieren. Also gewinnen, jeder möchte eine Mannschaft sehen, die gewinnt natürlich. Ja. Aber ich glaube, es macht eher was aus, wenn es nicht so gut läuft. Ja. Und wenn wir dann kämpfen, dann heißt ja auch nicht, dass wir verloren haben. Haben wir vielleicht in dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass wir dann doch noch zurückkommen können.
Dann hätte ich noch zwei Hoffnungen für die nächste Saison von meiner Sicht. Und zwar ist das einmal, oder für die kommenden Monate und Wochen.
Heimspiel, hast du gesagt.
Ja, ich habe keine Wünsche mehr frei, oder? Nee, ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass die Vorbereitung besser läuft als letztes Jahr.
Oh ja.
Dass die Verletzungen ausbleiben und dass wir einen möglichst trainierten und fitten und eingespielten Kader sehen. Das kann man nicht beeinflussen, das könnt ihr zum gewissen Teil auch nicht beeinflussen, aber das wäre einfach aus Fansicht eine große Hoffnung, die ich habe. Und die zweite Hoffnung wäre, dass in der kommenden Spielzeit mehr Leute nochmal den Weg in die Arena finden. Ich glaube, dass jetzt dieses bisschen zittrige, abwartende Jahr, wo viele noch so überlegt haben, gehe ich nicht, ist es noch ein zu großes Risiko. Ich hoffe einfach, dass die Zeit jetzt so ein bisschen vorbei ist und dass wir an die guten alten Zeiten anknüpfen können und einfach den Zuschauerschnitt da in die Höhe treiben, weil auch in der vergangenen Saison gab es viele Spiele, die hätten einfach eine größere Kulisse verdient gehabt, ganz, ganz klar.
Punkt. Ja. Kann ich nicht viel zu sagen, Punkt.
Es sind ja auch erstmal nur Wünsche, und ich drücke einfach als Fan und als Teil des Ganzen, so ein bisschen die Daumen, dass das so wird. Ich denke, da könnt ihr beide oder würdet ihr beide auch unterschreiben, wenn das so eintritt.
Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Kommt alle in die Halle, ja, kauft eine Dauerkarte, unterstützt uns, wissen nicht, wie es mit Zuschauern da ist, ne, wie wir mit den Einnahmen rechnen können. Hoffen natürlich, dass alle kommen. Wenn Dauerkarten gekauft werden, dann hat man da dann schon gewisse Planungssicherheit. Das hilft uns natürlich. Ja, man kommt in die Halle. Die Mannschaft muss sich das verdienen, dass sie öfter kommt, aber am Anfang müsste so kommen.
Anfang muss der Vertrauensvorschuss reichen.
Unterm Strich muss man ja auch einfach sagen, je mehr Dauerkarten verkauft werden, desto mehr Geld ist für einen Kader da, desto höher sind die Chancen, dann halt wirklich irgendwann nochmal den Schritt in die BBL zu gehen. Also Geschäftsstelle Montag bis Freitag offen reinhauen.
Ja, ich denke, dann sind das doch ganz schöne Worte, um diese erste Folge abzubinden. So eingerostet fand ich uns jetzt alle gar nicht. Ich glaube, wir können darauf aufbauen und ihr zu Hause könnt euch, glaube ich, dann auch wieder. Ich werde jetzt keine Versprechungen machen, dass wir jetzt hier alle 2 Tage eine Folge raushauen, aber wir werden uns bemühen, auch nochmal den ein oder anderen Spieler vors Mikro zu bekommen, dass ihr da nochmal ein bisschen mehr Einblick ins Team habt. Das hat uns letzte Saison schon viel Spaß gemacht und ich denke, das werden wir in den nächsten 4 Wochen auch nochmal hinkriegen. Von mir sage ich schon mal Tschüss. Hat wieder das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Meine Lust ist wieder so ein bisschen geweckt, da dran zu bleiben und ja, gebe dann ab an dich, Max, und die letzten Worte hat wie immer der Gast.
Ja, auch von mir erstmal nochmal vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben, trotz der langen Pause. Hat auch mir wieder ja, super viel Spaß gemacht und ich denke, wie Marc schon gesagt hat, wir können zumindest insoweit versprechen, dass das hier nicht die letzte Folge vor Saisonstart war. Und ja, jetzt berühmte letzte Worte vom Head Coach, um die Folge dann zu schließen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke euch. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ihr das macht. Finde ich echt gut. Ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot. Sind alle Basketball begeistert. Freue mich auf die kommende Saison und dann sehen wir uns in der Arena, bevor die Saison losgeht.
Alles klar.
Samstag 19 Uhr.
An irgendeinem Samstag 19 Uhr.
Gut, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
I need to play.